Jetzt einen ganz kleinen Raum für eine Diskussion eröffnen. Und ich würde Markus Tubesing und euch beide bitten, vielleicht mal nach vorn zu kommen. Das redet sich leichter. Vielleicht kann ich, weil ich die ganze Zeit hier oben sitze, eine erste Frage stellen. Diese ganze historische Geschichte der Planungskultur, der Entwicklung von Formaten, mit denen man umgeht, wie man die Stadt versucht zu gliedern, wie man organisatorisch dem Wachstum Herr wird oder das Wachstum vorausdenkt, hat ja auch die Dimension, das eine ist die Gesamtstadt und dann gibt es die Hierarchie der Bezirke und dann gibt es, was jetzt hier schon ein paar Mal anklang, das Umland. Auf der einen Seite wurde einleitend von Frau Schneider und Frau Lomscher erläutert, dass das alles gar nicht so problematisch ist mit dem Umland. Da habe ich vielleicht eine bisschen andere Meinung dazu. Denn diese Kommunen haben eigene Strategien, eigene Belange und das Einbinden, wie das geschieht, auf welche Weise, wer die Akteure sind, wer auch letztendlich die Steuerung so eines Prozesses übernimmt. Das sind Dinge, die in der heutigen Zeit anstehen. Aber wie das ja immer so ist, wie wir jetzt gelernt haben, aus vielen Elementen, die in der Geschichte erfolgt sind, die stattgefunden haben, kann man ja da manchmal auch eine ganze Menge draus lernen. Vielleicht an euch kurz, weil wir müssen uns wirklich kurz halten, unsere Zeit ist nicht ganz üppig. Wie würdet ihr aus den einzelnen historischen Phasen das Verhältnis von Stadt und sagen wir mal Bezirk dann irgendwann auch in diesem großen Umland kurz charakterisieren?
Vielleicht fange ich kurz mit der Kaiserzeit an, aus der Chronologie heraus. Die Versuche in Berlin, die Voraussetzungen zu schaffen für eine großflächige Eingemeindung, das war ja immer so ein Lieblingsprojekt, gerade aus Sicht der Stadtplanung, hat sich ab 1890 eigentlich zunehmend als ein völlig unmachbares Projekt herausgestellt. Das heißt, man musste sich ab dieser Phase mit einem Planungsszenario beschäftigen, das über diese kommunalen Grenzen hinaus denkt, ohne dass dort wirklich ein Gesetz dafür geschaffen ist. Und das halte ich immer für eine Möglichkeit, auch wenn man merkt, dass es politisch einfach in der Diskussion die Verhandlung oder der Fortschritt stockt, dass man sozusagen die Planung auch als eine Möglichkeit sieht, etwas erstmal auf den ersten Blick vollkommen Utopisches oder etwas nicht Machbares in die Welt zu setzen, um dann wieder den Diskurs anzuregen. Also das war sozusagen die Prämisse des Wettbewerbs Groß-Berlin. Wir setzen etwas in die Welt, was im Moment kommunalpolitisch so nicht machbar ist, um sozusagen auch ein Interesse dafür zu erwecken und von Seiten der Planer erstmal diesen Schritt zu machen.
Oh. Wahnsinn. Ja. Das war der verspätete Trommelwirbel. Ja, es gibt um 1930, um mal in unserer Dramaturgie zu bleiben, einen ausführlichen Briefwechsel des Landrates von Teltow mit Martin Wagner über die Relation zwischen Landkreis und Stadt. Ein mehrseitiger Text, also ein Landrat kann selber langen Text schreiben, hat sich fachlich auseinandergesetzt mit der Vorstellung, dass Berlin in den Grenzen der Einheitsgemeinde auf 4 Millionen Einwohner wächst, hoch verdichtet, sehr konzentriert ist und in den gesamten Diskussionen eigentlich das weitere Umland relativ wenig bedacht wird. Und zwar gar nicht so sehr aus Sicht der Wohnungspolitik, sondern aus Sicht der Ressourcen. Wovon sollen denn die 4 Millionen Einwohner leben, wenn nicht vom weiteren Umland unserer Landkreise etc.? Es sind Argumente, die nicht direkt kongruent sind, aber die eigentlich zueinander passen. Darüber gab es Gespräche, Auseinandersetzungen. Man ist aber nicht zusammengekommen aus zwei Gründen. Das eine, dass innerhalb der Einheitsgemeinde die Diskussion zwischen der Zentrale und den Stadtbezirken ein Konfliktpotenzial in sich bot. 31 ist ja dann eine heftige Diskussion entbrannt, oder sogar auflösen. Und man hatte dann noch die Weltwirtschaftskrise natürlich dazu und kaum Kraft, auch politische Ressourcen, dann mit den größeren Landkreisen im Umland zu sprechen. Dann kamen noch die politischen Kontroversen hinzu zwischen den Hauptakteuren. Aber ich glaube, die zentrale Frage ist die über die Ressourcen. Wie wird eigentlich Berlin versorgt? Sind wir nur das Hinterland von Berlin? Sind wir nur die Gegend, wo die Rieselfelder sind? Oder ist nicht gerade der Ressourcenteil der komplementäre Part zu dem, was dann Wohnungsbau, Kultur und so weiter betrifft? Da gab es also diskursive Ansätze. Man hat auch in den in der Versammlung der Landesplanung darüber diskutiert, kam dann nicht mehr zu Stuhl, und dann ab 33 waren die Messen ja ohnehin gesungen. Das heißt, hier wären Ansätze gewesen, so kann man das aus den Texten herauslesen, eine solche Kooperation herzustellen und dann Verfahren zu finden, wie quasi ein Ausgleich erfolgt, wie auch der infrastrukturelle Ausbau erfolgt und wie man einen Finanzausgleich vielleicht hinkriegt. Also es gab Ansätze, aber mehr dann auch nicht.
Geht es mit dem?
Doch, ja. Ja, ist da. Also ich möchte mich dem anderen nähern. Also zuerst einmal fragen, was ist eigentlich überhaupt Groß-Berlin? Einmal, es setzt voraus eine kommunale Selbstverwaltung. Sonst brauchen wir eigentlich gar nicht darüber reden. Haben wir 1933 gesehen. Nach 1933 spielen kommunale Grenzen keine Rolle mehr. Spielt die Gemeinde auch keine Rolle mehr, die selbstverwalteten Organe und so weiter. Also um überhaupt darüber sprechen zu können, bedarf es einer kommunalen Selbstverwaltung. Was ist aber eigentlich das Groß-Berlin des Jahres 1920? Ich habe mir das heute auch wieder gefragt, wenn wieder seitens von Brandenburg die Angst vor diesem Mord schon gekommen ist. Und die Frage, was ist denn damals passiert? Wenn man die Literatur so durchschaut, der damaligen Zeit und heute auch, oder sprechen ja manche von einer Eingemeindung. Ich halte das für völlig daneben. Das war überhaupt keine Eingemeindung, wie es vorher gewesen ist, wo man den Wedding eingemeindet hat und so weiter, sondern es war etwas viel, viel Komplexeres. Es war eine Art von Fusion. Es war ein Zusammenschluss von teilweise ja wirklich gewaltigen anderen Städten wie Charlottenburg. Und wenn man dann die Besetzung der Ämter mit den jeweiligen Figuren dann betrachtet, dann wird man feststellen, natürlich hat Berlin einen Einfluss gehabt, aber der war keinesfalls allmächtig. Es war ein komplizierter Vorgang, den man nicht als Eingemeindung heute bezeichnen sollte, der auch nie zu einem Abschluss gekommen ist, weil die Voraussetzung dieser Art von Fusion war die Bildung von Bezirken. Damit dieses Groß-Berlin 1920 überhaupt eine Zustimmung in der preußischen Landesversammlung finden konnte, mussten im Vorfeld, die sind in allen Probeabstimmungen oder Vorababstimmungen in den Ausschüssen, sind die alle negativ durchgefallen. Groß-Berlin gab es keine Mehrheit. Und im Verhandlungsprozess musste man Zugeständnisse machen, und innerhalb dieser Zugeständnisse wurde das Verhältnis von Bezirk und Zentralregierung verunklart. Das war den damaligen Leuten schon 1920 klar. Es war klar, das ist noch nicht optimal, das werden wir verbessern. Nur ist es niemals verbessert worden. Alle Versuche der Verbesserung, das letzte Mal mit einem neuen Gesetz, das ist ja von dir auch kurz angedeutet worden, das 3031 verhandelt worden ist, ist es auch nicht gelungen. Wenn man die damaligen Protagonisten, ihre Aufzeichnungen, wenn man die so durchliest, dann sieht man auch, die ganzen 20er Jahre sind mit diesem Konflikt hier irgendwie belastet zwischen Bezirken und Zentralregierung und ja, dem Magistrat. Also das ist etwas, was meines Erachtens bis heute noch nicht optimal gelöst ist, worüber man kaum sprechen darf, weil es so tabuisiert ist, aber was durchaus auf die Tagesordnung gehört, auch des Jahres 2020. Im Übrigen war, das sollte ich auch nochmal erwähnen, auch die Zeit der gespaltenen Stadt war ja auch merkwürdig. Diese beiden Stadthälften, die waren ja nicht irgendwie nebeneinander, sondern die waren ja Welten auseinander. Und was 89 passiert ist, der Beitritt ist auch was vollständig anders als das, was damals 1920 passiert ist. Und ich habe eher den Eindruck, dass diese Art des Beitritts die Befürchtungen im Lande Brandenburg bis heute nährt und nicht die, das Groß-Berlin-Gesetz von 1920 selber. Und das ist sowieso meines Erachtens insofern eine etwas unbegründete Furcht ist, da dieser Papiertiger Groß-Berlin gar nicht so stark ist, wie er erscheint, im gerade aufgrund der Schwierigkeiten, der inneren Schwierigkeiten, die zwischen Bezirken und Zentralregierung da ist. Das ist also keineswegs so eine kompakte Supermacht innerhalb dieses kleinen, schwachen Brandenburg, wie es vielleicht erscheinen mag. Ist es de facto überhaupt nicht, meines Erachtens. Also das ist eine Situation, aber mit der müssen wir leben, mit der müssen wir strategisch umgehen. Also das haben wir, glaube ich, auch alle gelernt, aber das können wir auch weiter kommunizieren auf der Plattform, die sich eröffnet im Zusammenhang dieses Jubiläums, das ja von uns, und das wurde ja auch am Anfang schön gesagt, ja nicht da, hauptsächlich, Thomas hatte das ja gesagt, dazu dient hier zu feiern, sondern zu überlegen, wie kann dieser Großraum, dieser wachsende Großraum in eine gute Zukunft geführt werden.
Danke. Also die Befindlichkeiten des Umlandes, die sehe ich fast genauso, aber ich glaube, dass es da vielfältige Gründe liegt, die auch in der Historie liegen, die auch genau natürlich mit dem Umbruch 1990 zu tun haben. Und wenn man sich anguckt, Harald hat es vorhin kurz erwähnt, was einfach auch die Mobilität zwischen Berlin und dem Umland betrifft, wie viel, wenn wir jetzt eine Karte hätten, wie viele Eisenbahnlinien wurden stillgelegt, wie viel Kommunen wurden auch vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt, Buslinien eingestellt und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles Befindlichkeiten, die nicht nur die Verwaltung in den Kommunen im Umland hat, sondern natürlich auch die Bürger, die da leben. Um die geht es ja hier. Und die haben natürlich auch die Befürchtung, wenn es immer weiter zentralisiert wird, das steckt so ein bisschen in den Köpfen, dann wird uns immer mehr von dem Raum, von der Infrastruktur genommen, die wir hier eigentlich benötigen. Und zumindest aus meinen Erfahrungen, die eine Hälfte sieht natürlich, wenn das Umland, weil einfach Berlin dieses Bevölkerungswachstum nicht vollständig bewältigen kann, weil die Mietpreise zu hoch sind, also die Wanderung ins Umland, die massiv ist. Man sich das anguckt, was auch die Prognosen sagen von den Städten. Wenn natürlich dann durch diese Wanderung vielleicht auch die Hoffnung besteht, dass wieder mehr Infrastruktur, mehr Wiederhoheit dieser Kommunen kommt, dann könnte natürlich das auch ein Anlass sein, hier nochmal neu zu denken und neu auch die Hoheiten oder die Steuerung zu verteilen. Aber ich will nicht andauernd reden. Ich denke, dass wir jetzt auch vielleicht zu dem Gesamtkomplex Fragen zulassen sollten. Okay.
Fragen und Kommentare, ja, danke schön für die sehr gute Darstellung. Thünen hat in Preußen schon Struktur entwickelt, wie lange man Gemüse transportieren kann, um Städte zu versorgen. Stubbenrauch hat im Süden von Berlin eine große Strukturreform gemacht, die auch vorbildlich vielleicht sein kann. Zumindest gibt es sehr viele Stubbenrauchstraßen. Tempelhof wurde ausgespart, weil die Spekulation sollte in den sogenannten Domänen und die von Carsten und wer das nicht alles war, in Steglitz entwickelt worden. Und da haben wir jetzt was. Die Finanzialisierung und Aufwertung des Bodens, der Spekulation, hat seit 1871 in Berlin eine entscheidende Rolle gespielt. Und das habe ich völlig vermisst, dass das wenigstens ein Stück weit außer indirekt mitreflektiert wurde. Denn das ist ja heute der schwierigste Faktor, mit dem wir zu kämpfen haben. Ich finde auch den Vier-Mächte-Status sehr, sehr wichtig. Berlin kann man nicht begreifen, wenn man nicht begreift, dass 45 Jahre der Weltfrieden begraben wurde mit dem Nazi-Deutschland. Dankeschön.
Ja, vielleicht noch Wortmeldung, dass wir es ein bisschen sammeln und dann konzentriert uns dazu äußern. Oder Dort bitte.
Das war ja heute eine hochkonzentrierte Dosis in Planungsgeschichte, die man jedem Planerin und jedem Planer nur als Handreichung geben möchte. Das Ganze steht unter der Überschrift Planungskultur. Und ich würde einfach darum bitten, dass man vielleicht in Zukunft auch noch mal etwas reflektiert, was ist jetzt eigentlich sozusagen jeweils der planungskulturelle Fortschritt? Wir haben ja heute ganz viele Dimensionen dessen gehört, was Planungskultur ist oder wie man den Begriff verstehen könnte, sozusagen von der sektoralen bis zur integrativen Betrachtung. Viele Aspekte, sehr viele, ich habe mir etliche notiert, kommunal versus Stadt oder zentral, wie kommt man zu Meinungsbildung, wie laufen Prozesse, Verfahren etc. All das macht Planungskultur aus. Was auffällt ja natürlich bei dem Rückblick, dass das Thema direkte Bürgerbeteiligung, Zivilgesellschaft einen deutlich geringere Bedeutung hat, ist schon, wenn die Kommunen als solche entsprechend aktiv werden und auf das Feld treten, ist schon ein Fortschritt. Also einfach die Bitte, dass wir vielleicht in Zukunft, wenn wir über viele dieser Themen, an die wir Beispiele rechnen, auch das, was wir unter Planungskultur verstehen, vielleicht noch etwas deutlicher sagen. Danke.
Gut. Finde ich so wichtig, würde ich vielleicht mal kurz, wenn ihr ein kurzes Statement dazu abgeben wollt oder sagt, das ist so kompliziert. Sind noch Fragen? Habe ich jetzt nicht. Ah, doch. Gut. Dann schieben wir das zurück. Dann haben wir da drüben noch zwei Wortmeldungen.
Okay, funktioniert auch. Vorweg möchte ich mich auch herzlich bedanken für diesen üppigen Erkenntnisgewinn hier, weil es braucht wirklich Zeit, um das alles nochmal richtig so zu ordnen und in die Reihe zu bringen. Was mir bei der ganzen Geschichte auffällt, ist, dass es neben diesen vielen Variationen der Darstellung des Stadtwachstums eigentlich immer ganz wichtig ist, dass man also nicht nur irgendwelche Flächen auf einem Plan schraffiert, sondern Leitbilder entwickelt. Und diese Leitbilder sind natürlich nicht von vornherein dafür da, dass man sich danach richtet, sondern die Hauptfunktion eines Leitbilds ist, dass quasi produktive Reibung erstmal entsteht. Und ein Leitbild der einen Art kann ein Leitbild der anderen Art hervorrufen. Und so verstehe ich jetzt auch den Wettbewerb von 1910, der vielleicht ein wichtiger Reibungspunkt war für die Entwicklung in den 20er Jahren. Aber was will ich noch eigentlich sagen? Oder als Frage stellen. Mir fällt auf, dass das Stadtwachstum immer, also vorrangig immer so zweidimensional begriffen wird. Also für mich bleibt eigentlich die Frage offen, wo sind denn die Potenziale der Stadt Berlin jetzt in der dritten Dimension? Weil wir müssen also jetzt nicht uns vielleicht an Hongkong orientieren, aber vielleicht auch ein bisschen an Rotterdam. Und da sehen wir wirklich hervorragende Beispiele, dass der Wohnungsbau auch in die Höhe wächst, ohne dass wir eben solche Klischeebilder wie unsere Großsiedlung am Stadtrand vor Augen haben. Ja, das war es eigentlich. Danke.
Da hinten war noch eine Meldung. Ja, hinter Ihnen. So.
Ich denke, das passt gut zu Ihrer Frage. Ich habe in Erinnerung, es gab eine Planung für 12 Millionen Berliner. Mhm. Wann war das nochmal und welche Basiszahl lag damals zugrunde und was war die Idee, so eine Riesenzahl mit Sicherheit zu damaliger Zeit auch schon in den Raum zu stellen?
Gut, das finde ich jetzt hier vorne noch und dann würden wir erstmal ein bisschen was dazu sagen.
Bei der Betrachtung aller dieser Planungen fällt mir eigentlich auf, dass die wirtschaftliche Entwicklung relativ wenig behandelt wird. Dabei sind die wirtschaftlichen Kräfte doch oft sehr viel maßgeblicher als das, was wir uns als Architekten ausdenken.
Ja, danke. Ich würde mal ein bisschen sortieren. Vielleicht fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. mit der Planungskultur. Welchen Fortschritt haben wir seit dem Wettbewerb 1910 zu verzeichnen? Was hat es uns gebracht? Wo sind wir gelandet? Vielleicht ganz kurz, weil ich denke, es ist ein Thema, was wir nicht so in aller umfassenden und ohne etwas länger nachzudenken wirklich abschließend beantworten können.
Ja, also ich möchte vielleicht kurz was zu diesem Thema Planungskultur sagen. Das Verfahren Groß-Berlin war grundsätzlich aus einem Empfinden für ein gewisses Verlustempfinden für die historische Stadt geboren. Das muss man im Vornherein wissen, dass Leute wie Otto March oder Paul Schulze-Naunburg mit Schrecken festgestellt haben, wie die Vergrößerung der Stadt Berlin eigentlich zum Verlust der historischen Substanz führt. Also der Wettbewerb Groß-Berlin wurde gewissermaßen mit diesem Friedrich-Gärtner-Bild vom Dach der Bauakademie eingeleitet und gesagt, das ist im Prinzip diese biedermeierliche Stadt, an der wir hängen, die für uns Leitbild bietet, weil sie kompakt und ästhetisch die Belänge einer Stadtbevölkerung auf den Punkt bringt, und daran möchten wir eigentlich festhalten. Und da, glaube ich, war der Groß-Berlin-Wettbewerb in gewisser Weise vorbildlich, weil im Zuge des Verfahrens immer wieder auf die historische Stadt, auf ihre Grundeigenschaften und auf ihre strukturellen Voraussetzungen verwiesen wurde, um eine Planungsvision für die Zukunft zu entwickeln. Und ich glaube, da kommen wir langsam wieder hin. Das ist auch unser großes Anliegen jetzt im Zuge dieses Jubiläums, 100 Jahre Groß-Berlin, dass wir die Gelegenheit nutzen, auch für die Planer, die historischen Grundlagen, die strukturellen Grundlagen, die uns die Stadt Berlin heute gibt, und die sind großartig auf allen Gebieten, also nicht nur in der Freizeitversorgung im Grünraum, sondern auch die Verkehrsinfrastruktur ist einzigartig. Wir haben einen fantastischen Wohnungsbestand, und das möchten wir gewissermaßen als Botschaft in diesem 100-jährigen Jubiläum auch wieder befestigen, dass Stadtplanung nicht etwas damit zu tun hat, Zukunftsvisionen zu entwickeln, die losgelöst von dem Ist-Zustand der Vergangenheit sind, sondern die sich an dem Überlieferten und dem Vorhandenen orientiert und versucht, das, was da ist, weiterzuentwickeln. Ich glaube, da kommen wir planungskulturell meines Erachtens auch wieder hin, momentan.
Ja, das Thema Planungskultur war ja der Ausgangspunkt. Es gab natürlich unter uns Verständigung, welche Aspekte hier für uns wichtig sind. Ob sich im Laufe der Geschichte dieses als Fortschritt oder an manchen Stellen wieder als Rückschritt darstellt, wollen wir durch die Darstellung der verschiedenen Phasen letztlich dem Publikum überlassen. In der Art, wie wir es darstellen, wird schon deutlich, wie wir das vielleicht bewerten würden. Was für uns wichtig ist, ist eben nicht nur der große Plan, aber der große Plan ist wichtig. Der große Plan ist nicht etwas, was irgendwie umgesetzt wird und man guckt, ob es umgesetzt worden ist oder nicht, sondern es ist viel, viel mehr, hat Botschaften, Versprechen und so weiter. Es ist die Frage, wie kommt man zu diesem großen Plan? Was ist das für ein Prozess? Welche Akteure spielen dort mit? Wenn man die Frage der zivilgesellschaftlichen Akteure jetzt uns vornimmt, dann würde ich sagen, es gab überhaupt nur einmal in dieser gesamten Geschichte eine starke zivilgesellschaftliche Initiative, und das war die der beiden Architektenvereine zum Wettbewerb Groß-Berlin. Auf dieser Ebene von Planung ist das eine unglaubliche zivilgesellschaftliche Initiative gewesen. Die kam nicht von der öffentlichen Hand, die kam nicht von oben, von irgendwer, sondern sie kam, wenn man das so sagen will, von unten. Sie kam aber auf der Profession, das muss man auch deutlich sagen. Dann ist die Frage, was sind für Mechanismen da, um Planungen dann umzusetzen? Was für Trägerstrukturen sind da? Das gehört weiter zur Planungskultur. Und natürlich auch die Frage der Methodik. Wir haben vielleicht das jetzt etwas deutlicher. Das wollten wir aber explizit alle Beteiligten, dass wir diese Fragen beispielsweise der Maßstabsebene und der Fragen, wie hat man eigentlich das angefangen und was gibt es denn da eigentlich für Bezüge? Und da gibt es ja verblüffende Kontinuitäten und dann auch wieder Brüche, auch das gehört. Und dann natürlich die Frage der Leitbilder, wobei Leitbilder, ja, gibt es ja große Debatten natürlich. Leitbilder ist nicht etwas, was irgendjemand da aufschreibt, sondern das ist ein gesellschaftlicher, komplizierter Prozess. Es gibt Krisen von Leitbildern und so weiter. Dieses gehört sicher alles dazu. Und Hintergrund sind ganz entscheidende wirtschaftliche Situationen, Verhältnisse, die hier natürlich nur angedeutet werden können, die man vielleicht auch noch stärker hätte andeuten können. Deswegen hat mich jetzt, zuerst habe ich gedacht, was ist gemeint mit der dritten Dimension? Auch das gehört zu dem Thema eigentlich. Dritte Dimension war für uns ganz, ganz wichtig, aber anders natürlich, als das jetzt von dir angesprochen worden ist. Dritte Dimension war insofern wichtig, dass eben wir immer gefragt haben, haben diese Pläne, die also die stadtregionale Entwicklung zur Perspektive haben, gehen die auch in die dritte Dimension hinein? Und das gehen sie in der Regel. Gehen Sie nicht mehr im Flächennutzungsplan von 1965, aber gehen Sie auch beim Kollektivplan noch und so weiter. Sie gehen in die dritte Dimension hinein, war ganz wichtig. Es ist auch bis in die Frage der Bilder, die ja auch heute von unseren Ministerinnen eben angesprochen waren, ist ganz wichtig, die dritte Dimension. Also diese doppelte Ebene, einmal diese großmaßstäbliche und dann die kleinmaßstäbliche 3D-Ebene. Ob jetzt Hochhäuser gut oder schlecht sind, das ist jetzt eine Frage der Leitbilddiskussion, die ich jetzt hier jetzt nicht ansprechen wollte, aber diese Ebene 3D ist für uns ganz wichtig gewesen, ist aber, glaube ich, auch deutlich geworden, hoffen wir jedenfalls.
Vielleicht noch ein Satz, ganz kurz. Ne? Zwei Punkte. Das eine, es war natürlich ein Wagnis, dass wir das ganze Unterfangen unter die Überschrift Planungskultur gestellt haben. Aber Planungsgeschichte selber soll Bestandteil von Planungskultur werden. Wir diskutieren ja oft über Verfahren, Institutionen, Instrumente etc. pp. Wenn man sich da mal zum Beispiel mal die Plankultur des Mitteldeutschen Planungsverbandes anschaut, dann bekommt man doch etwas Respekt. Wenn man die Pläne, die wir heute fabrizieren, dem gegenüberstellt, sind sie qualitativ deutlich in einer anderen Spielklasse. Also Planungsgeschichte selber als Teil von Planungskultur zu verstehen und darüber eine Diskussion zu führen, was ist denn eigentlich für uns heute tatsächlich Fortschritt oder nicht? Man kann es nur im Vergleich sehen. Zweiter Punkt zur Wirtschaft. Die Pläne, die ich dann gezeigt habe, über denen stand Wirtschaftsplan für und so weiter, also war Planwirtschaft, ne? Kolossal. Es waren immer Pläne, die sich mit den wirtschaftlichen Randbedingungen, Gegebenheiten auseinandergesetzt haben und haben vielleicht sogar manchmal Wirtschaft stärker betont. Wenn man die Analysen des Mitteldeutschen Planungsverbandes oder von Langen sich anschaut, dann spielt das eine zentrale Rolle, wird nur leider in der Baugeschichtsrezeption oft ausgeblendet. Dann geht es nur noch um die Architektur und wir müssen eigentlich diese Balance auch in der planungsgeschichtlichen Debatte stärker in den Vordergrund rücken, dass tatsächlich wirtschaftliche, infrastrukturelle und architektonische Fragen dabei eine zentrale Rolle spielen.
Gut, vielleicht noch ergänzend zu DDR-Zeiten. Die Generalbebauungspläne, die Flächennutzungspläne hatten immer damit zu tun, dass sie an einen Wirtschaftszeitraum gebunden waren. Also 5-Jahrespläne, 7-Jahrespläne. Damit waren sie verknüpft und letztendlich musste ein Rückschluss gebildet werden, ob das, was da drin in der Fläche verankert ist, ob das auch einen Hintergrund hat und überhaupt die Möglichkeit nach Umsetzung hat. Genauso haben alle Detailpläne, und die gab es ja für den Wohnungsbau, für den Verkehr, für Grün, haben immer auch einen Plan Arbeitsstättengebiete gehabt. Und zwar die immer in der Abfolge Wohnen, Arbeiten angelegt waren. Das war das Prinzip. Und nur in diesem Verhältnis wurde auch Planung vorbereitet. Also das nur kurz als Ergänzung. So, jetzt haben wir ganz viel beantwortet. Der Thomas drängelt mich schon ganz furchtbar. Ja, wegen des Zeitplans, ist es auch richtig. Wegen des Plans, genau. Und wegen der Kultur. So, dann würde ich sagen, wir steigen aus dieser Art der Geschichte aus und kommen in einen europäischen Raum.
Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Herr Dillinger, wo sind die denn nochmal? Also, Frau Jacquin.